Trauerschatten. Der Podcast über Trauer, Verlust und das Leben danach. Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge Trauerschatten. Mit mir dabei ist heute Luca Mell-Milch. Hallo Luca, schön, dass du dabei bist.
Hi Samson, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Für die Leute da draußen, die Luca noch nicht kennen, ein kleiner Auszug zu Lukas Arbeit. Luca schreibt, übersetzt, lektoriert, kuratiert, moderiert, zuletzt auch eine eigene Veranstaltungsreihe in Berlin. Dein Debütroman 7 Sekunden Luft ist ja jetzt mittlerweile etwas mehr als ein Jahr alt, März 2024 rausgekommen. Um direkt ins heutige Thema einzusteigen, was du mitgebracht hast. Luca, was hat dich traurig gemacht?
Wie viele andere vor mir sage ich jetzt, das ist eine sehr große Frage. Ich weiß noch, als du mir das erste Mal von dem Podcast erzählt hast, ich kann mir auch vorstellen, dass ist das jetzt schon über ein Jahr her vielleicht?
Der Podcast ist seit Februar da.
Oder aber genau, aber als du mir das erste Mal davon erzählt hast, ich weiß, das war in Berlin. Und ich war, mach das auf jeden Fall. Es gibt so viel dazu zu erzählen. Das ist so ein großes Thema. Und als du mich dann gefragt hast, war ich auf einmal, über was möchte ich jetzt eigentlich sprechen? Genau, wo lege ich mich fest? Und vielleicht ist das auch schon das, wo ich ansetzen will, weil mir ist klar geworden, einmal für mein Schreiben, aber auch für mich, wie bestimmt Verluste so im Leben sind und die Trauer, die damit verbunden ist. Also Verluste nicht nur in Form von Tod, sondern überhaupt Einschnitte, die im Leben passieren und ja, wie krass bestimmt die irgendwie sind und wie dieser Einschnitt, der irgendwie auch in der Zeit stattfindet, also dieses Gefühl von Zeit bleibt stehen oder ich habe sehr viel Zeit gebraucht, das zu verarbeiten, diese Zeit hat mich traurig gemacht. Also genau, ich würde sagen, auch diese betrauerte Zeit ist in gewisser Weise auch ein Ausgangspunkt so für mein Schreiben insgesamt oder zumindest auch für den ersten Roman. Und mir ist vollkommen klar, so Trauerzeit in seinen unterschiedlichen Facetten, also einmal sehr persönlich, aber auch gesellschaftlich, gehört irgendwie dazu. Aber ich glaube auch, wir erleben die nicht alle in derselben Intensität und Fülle, was so das eigene Sein in der Welt betrifft. Also wir erleben unterschiedlich viele Brüche oder Trennungen, oder Einschnitte, auch nochmal im Hinblick darauf, wie normativ das Umfeld ist, in dem wir leben. Es gibt sehr klare Anforderungen darauf, wie das eigene Leben auszusehen hat, wie der Lebenslauf verlaufen soll. Und genau, also dieser Faktor Zeit, der hat mich irgendwie sehr, sehr beschäftigt und auch ein bisschen traurig gemacht.
Ich fand das sehr spannend, als du mir davon erzählt hattest. Das ist ja die Krux an dem ganzen Podcast, was, glaube ich, nicht so viele Podcast-Hosts machen. Einfach sagen so, du bestimmst das Thema, sagst es mir kurz vorher und dann wird das schon. Weil ich natürlich Leuten wie dir, die ich in den Podcast einlade, den Freiraum geben möchte, darüber zu sprechen, worüber die Menschen sprechen möchten. Und gerade als Trauer und Zeit, in Vorbereitung allgemein auf diesen Podcast, habe ich mich ja mit Trauer als Aspekt beschäftigt. Und wenn man sich natürlich halt diese Trauerratgeber anschaut, gibt es einige noch, die mit diesen älteren Modellen fahren, mit diesen Trauerphasen, dass es ja natürlich dieses, jenes XY-Modell gäbe und wie lange solche Trauerphasen stattzufinden haben, die ja natürlich auf irgendwelchen zurechtgeformten, zurechtgeschnittenen Studien basieren, die einem sagen, so ja, wenn du jetzt so und so lange trauerst, dann hast du vielleicht schon eine Depression. Und das ist ja auch schon wieder so ein Labeling, so eine Pathologisierung von Traurigsein, von Trauer, was ja eigentlich so eine menschliche Emotion ist, die alle Menschen innehaben.
Aber dieses berühmte Trauerjahr, das man haben soll.
Genau, genau. Und wenn du darüber hinaus traust, ja, dann hast du aber ein richtiges Problem. Und vor allem, wem wird das zugestanden? Das hast du ja auch richtig treffend gesagt, also zu persönlicher Trauer im Gegensatz oder als Ergänzung zu der öffentlichen Trauer. Worüber trauert man? Wofür wird Raum gegeben zu trauern? Und gerade diese Einschnitte, die du erwähnt hast, ne, die gerade halt da kenne ich das auch aus eigener Erfahrung, welche Einschnitte das sein können, gerade in queeren Lebensrealitäten, welche Brüche stattfinden können. Ich finde, da hast du sehr viele Punkte genannt, wo ich einfach nur so nicken konnte und sagte, ja, mein Lebenslauf ist auch sehr abseits von diesem klassischen, wie wächst man auf, mit wem wächst man auf im familiären, elterlichen Kontext und wie geht es danach weiter?
Da, genau, also einmal glaube ich, es gibt auch eine sehr starke Hierarchisierung von Trauer. Also welche Trauer ist erlaubt, in Anführungsstrichen, und angemessen? Trauer um PartnerInnen, Elternteil, wenn jemand gestorben ist, ist etwas, da haben irgendwie alle Verständnis für, oder alle ist natürlich relativ, aber da gibt es irgendwie eine gewisse Form von Verständnis, dass man Zeit braucht und so weiter. Aber zum Beispiel beim Enden von Freundschaften, das ja auch nicht immer so abrupt ist wie bei einem Todesfall, sondern das kann ja auch sich ausschleichen oder bei anderen Formen von Beziehungen. Ich habe das Gefühl, diese Trauer nimmt gar nicht so viel oder ist noch gar nicht so stark im Bewusstsein oder das kommt jetzt so in den letzten Jahren, dass wir diese Trauer auch ernst nehmen. Und dann kommt natürlich auch eine Trauer, wenn man zum Beispiel selber eine Diagnose bekommt, zum Beispiel auf dem neurodivergenten Spektrum zu sein oder physische Krankheiten zu haben. Das geht für mich auch mit einem Trauerprozess einher, zu bemerken, okay, meine Zeitrechnung funktioniert anders. Ich glaube auch, dass das sowieso marginalisierte Personen nochmal und mehrfach marginalisierte Personen nochmal doppelt und dreifach anders trifft, so eine andere Wahrnehmung von Zeit. Und ja, also ich vermute, es gibt irgendwie so einen, man muss sich selber irgendwie da auch ein bisschen Trauerzeit zugestehen, dass man quasi diesem normativen Ideal von, wie ein Lebenslauf zu sein hat, wo muss ich in einem bestimmten Alter sein, was muss ich bis dahin erreicht haben. Das ist ja so eine Norm, die uns eigentlich gar nicht so richtig mitdenkt und unsere Bedürfnisse überhaupt nicht mitdenkt. Und trotzdem ist sie aber, glaube ich, mehr oder weniger bewusst auch so ein Ideal, was wir im Kopf haben. Warum bin ich jetzt noch nicht da und da? Und das aber so eine Zeitrechnung, ja, wenn ich eine chronische Krankheit habe, wenn ich eine Behinderung habe, die funktioniert ganz anders. Und ich kann mich nicht daran messen und gleichzeitig werde ich die ganze Zeit daran gemessen. Und also das ist für mich schon etwas, wo ich auch glaube, dass wir gesellschaftlich da keine Trauerzeit einräumen oder gesagt wird, ja, das ist okay, darüber traurig zu sein. Obwohl es ja auch ein Verlust ist, also ein Verlust dieses Bildes, was man seit der Kindheit irgendwie mitbekommen hat, wie das Leben zu sein hat und wer man zu sein hat und was so erreicht werden soll und so weiter und so fort.
Aber das finde ich auch ganz spannend, wenn wir darüber sprechen, dass es so eine Norm gäbe, wie man zu sein hat, wie man, was man erreicht haben muss ab einem bestimmten Alter. Und gleichzeitig gibt es so wenig Vorgaben, wie es mit der Trauer ist. Also, dass du da natürlich so Beispiele genannt hast, okay, wir wissen, okay, nahestehende Personen, was auch immer darunter gefasst wird, meistens werden damit LebenspartnerInnen im Singular, also dann auch wieder außerhalb Polyamora-Beziehungen, Elternteile werden dann dazu gerechnet, aber dann geht es so darüber hinaus, okay, Trauern um FreundInnenschaften, wo ich auch das Gefühl habe, dass das vielleicht auch viel mehr damit einhergehen kann, wie viel Zeit und wie viel Energie und wie viel sozusagen Arbeit man reinsteckt in Freundinnenschaften, weil es gibt ultra viele Beziehungsratgeber für romantische Beziehungen, aber so Ratgeber zum Thema, wie arbeite ich an meinen Freundinnenschaften, wie intensiviere ich sie, wie können sie intimer werden, das kommt so ganz langsam, so in nischigen Bereichen, aber das ist auch natürlich so ein großes Feld, wo natürlich dann halt auch es sehr markant und einschneiden kann, wenn es so ein schleichender Prozess ist, was das natürlich so ein bisschen anders formt, als wenn es jetzt so ein abrupter Cut ist, wie jetzt beispielsweise bei einem Verlust von einem Todesfall, durch Todesfall oder beispielsweise auch bei einem Coming Out, was auch natürlich je nach Ausgangslage sehr abrupt, sehr intensiv sein kann, was damit einhergeht mit den Konsequenzen davon. Aber ja, es gibt auch so viele andere Dinge, worüber Menschen trauern können. Also da hatte ich letztens auch ein Buch gelesen, von Tasum Helena Yün aus Sunny, wo es dann auch in einem Kapitel ganz speziell um den Verlust eines Hundes geht. Und dann wird dann auch darüber gesprochen, so okay, wie trauert man über Tiere und über welche Tiere trauert man? Das heißt, trauert man über Haustiere? Was gilt als Haustier im Vergleich zu, wenn wir dann halt natürlich Tiere, die wir als Nutztiere kategorisieren, wer trauert um die? Oder darf man über die überhaupt trauern? Und das geht dann immer so weiter, so, ne? Natürlich, wenn man dann halt auch sieht, wie öffentliche Trauer stattfindet, wenn man dann sieht, die Todesanzeigen von irgendwelchen SchauspielerInnen aus Amerika, da sind jetzt auch irgendwie, zuletzt habe ich auch schon wieder so Tagesschau-Pop-ups bekommen, dass, glaube ich, Robert Redford oder so gestorben ist. Und dann denke ich so, ja, okay, wo wird entschieden, über welche Menschen in der Öffentlichkeit wird dann so ein Pop-up gemacht, dass alle Leute informiert werden, die diese App haben? Oder über wen wird ein Post gemacht? Und wer gehört dann zu dieser anonymen Masse, von denen man nicht erfährt, von denen man keine Namen hört, von denen man keine Gesichter vielleicht weiß? Und das ist natürlich dann auch so ein sehr, gerade in der westlichen Hemisphäre natürlich auch so einen sehr starken Schwerpunkt setzt. Also über wen trauert man in der Öffentlichkeit und wen nicht? Wem wird was gebührt? Ich meine, klar, wir hatten auch mitbekommen, wie die Queen, glaube ich, letztes Jahr gestorben ist, Anfang dieses, also sie ist auf jeden Fall in den letzten 2 Jahren gestorben. So akkurat ist jetzt mein Gedächtnis auch nicht. Aber dass man da auch sieht, so, ne, wem wird dann halt solche, in Anführungsstrichen, Ehren gebührt, wie jemand verstirbt. Und natürlich jetzt auch gerade diese ganze Thematik um Charlie Kirk, also in dem Zeitraum, in dem wir aufnehmen, ist das jetzt vor kurzem passiert. Man sieht auf einmal halt, wer um diesen rechtsextremen Aktivisten trauert, in welcher Art und Weise und wie das natürlich halt auch die Darstellung um diese Person, um die getrauert wird, auch nochmal verändert.
Da fällt mir auch klar ein, also klar, natürlich, es gibt absolut auch kulturelle Unterschiede, wie zum Beispiel um Haustiere getrauert wird. Und das, glaube ich, da fällt mir ein, weil du jetzt auch gerade ein Buch genannt hast, Frances Sieg hat vor vielen, vielen Jahren schon ein Buch, mir fällt der Titel gerade nicht mehr ein, aber es geht um Trauer unter so klassistischen Gesichtspunkten. Um wen wird getrauert? Wie aufwendig ist so eine Trauerfeier? Gibt es überhaupt eine Trauerfeier? Gibt es Menschen, die einen betrauern und das irgendwie auch bezeugen können? Und
ja, ich hatte gerade eben, was man im Podcast nicht sehen kann, bei mir im Hintergrund ist eine riesige Bücherwand und ich habe dieses Buch tatsächlich auch gelesen. Es heißt Recht auf Trauer, Bestattungen aus machtkritischer Perspektive. Da ging es halt hauptsächlich auch um die Menschen, wo sich niemand aus verschiedenen Gründen um die Bestattung kümmert und die dann halt eben in sogenannte anonyme Gräber dann überführt werden. Und ja, das ist natürlich halt auch eine machtkritische Frage, wie du gerade ansprichst und worum sich Frances Sieg beschäftigt hat. Dass es natürlich halt auch so eine Machtdemonstration ist. Über wen wird in welchem Ausmaß getrauert? Wie darf dann über Verstorbene gesprochen werden? Also auch wieder dieses Beispiel mit Charlie Kirk in den USA, dass es da auch zu Machtgefällen kommt, wer sich was erlauben darf, über Tote zu sagen. Und dass es dann halt auch eben Konsequenzen hat. Aber auch so im Individuellen, wenn wir natürlich dann darüber sprechen, so, wir haben jetzt neben den Verstorbenen, du hattest du auch ja ganz wichtig angesprochen, dieses Thema Trauer um Diagnosen. Also das ist zumindest in meinen Fällen war es dann immer so, wenn ich dann eine Diagnose erhalten habe, war es dann so, nehmen Sie sich Zeit, das jetzt erstmal zu verarbeiten. Das kann sehr einschneidend sein, vor allem halt mit Diagnosen, die dann halt so wirklich lebensverändernd sein können oder zumindest halt gerade rückblickend hinsichtlich neurodivergenter Diagnosen, die auf einmal ein ganz anderes Licht auf die Vergangenheit werfen können und auf einmal so, ach, das macht jetzt alles Sinn oder ne, das ist dann auch wieder Stichwort auf das Thema, was du reingebracht hast, diese Trauer um die Zeit, weil es natürlich halt vieles auf einmal erklärbar gemacht hat und sich natürlich immer wieder die Frage stellt bei Diagnosen oder sehr spät gestellten Diagnosen, wäre mein Leben anders verlaufen, hätte ich die Diagnose vielleicht 5, 10, 15 Jahre früher erhalten.
Absolut. Und ich glaube, da gibt es auch viele Parallelen zu so Late Coming Out oder Menschen, die erst später wir erkennen, wo sie sich auf dem queeren Spektrum befinden. Und das ist ja auch was mir beim Schreiben meines ersten Romans für mich irgendwie auch ein zentraler Punkt war, dass das eine Figur ist, die keine Zugänge hat die kennt keine queeren Personen in der Kindheit, in der Jugend. Das fängt dann so langsam im Erwachsenenalter an, aber es gibt keine Vorbilder zu Nichtbinarität, Transsein, Genderqueerness, das ist etwas, was erst ganz spät ins Leben kommt. Und es gibt einige Menschen, die irgendwie erst mit 40, 50, 60 das erkennen, weil es jetzt einfach einen ganz anderen Zugang zu Informationen gibt, ganz andere Verbindungspunkte man knüpfen kann. Und ja, na klar kann man sich dann die Frage stellen, so ja, wenn ich das irgendwie vor 40 Jahren gewusst hätte, dann hätte mein Leben ganz anders ausgesehen. Gar nicht zu sagen, dass das jetzt alles unbedingt besser gewesen wäre, aber es ist natürlich schon ein, ja, so ein bisschen, als wäre man im Unklaren gelassen worden, wer man eigentlich ist. Und ich finde, daran sieht man halt auch, wie stark diese normativen Drücke eben auch sind. Ne? Also sowohl als queere Person als auch neurodivergente Person lernen wir ja ganz früh, uns anzupassen und das, was uns anders macht, erstmal wegzudrücken oder zu überspielen. Also so diese, ich glaube, viele transmaskuline Personen hatten eine Phase, die so sehr performativ, also überperformen von Weiblichkeit. Und man aber immer diesen Spalt, diese Lücke merkt, die einen irgendwie doch, man kommt da nicht ganz dran an dieses Bild. Also, oder vielleicht kommt man auch an dieses Gefühl, was man dann denkt, dass andere haben müssen, wenn es sich in Anführungsstrichen normal anfühlt, dass man da irgendwie nicht rankommt. Da ist irgendwas noch und man kann das die ganze Zeit nicht in Worte fassen. Und irgendwann, ja, kriegt man entweder eine Diagnose oder man kommt mit queeren Personen in Berührung und auf einmal erklärt sich so ganz viel und eröffnet sich so ganz viel. Und ja, ich also für mich geht es schon auch mit einem Trauerprozess einher, was du auch gesagt hast. Also man denkt sich, natürlich, wie wäre das gewesen, wenn ich das schon mit 15 gewusst hätte? Oder man erklärt sich im Nachhinein viele Situationen und gleichzeitig ist man aber ja für andere Menschen auf einer sehr linearen Zeitlinie. Also wie alt bist du? Und das, wo du stehst in diesem Alter, sagt irgendwie auch sehr viel über dich aus in dieser Gesellschaft. Also was hast du zum Beispiel bis dahin erreicht? Hast du eine Familie gegründet? Und so weiter und so fort. Und für mich war so Beschäftigung so mit der Idee so von queerer Zeitlichkeit und dass es irgendwie ja so eine eigene Zeitrechnung gibt, die, also es gibt eine sehr genormte Zeitrechnung, wie mein Leben zu verlaufen hat. Und ich passe da gar nicht auf die eine oder andere Art und Weise rein, auch wenn ich es versuche. Ich kriege quasi die ganze Zeit so ein Versprechen gemacht. Wenn ich mich nur doll genug anpasse, dann werde ich belohnt. Aber egal, was ich tue, ich werde einfach nie da hineinpassen. Und ich glaube schon, dass es auch ja irgendwie so widerständiges Potenzial hat, sich dem auch entgegenzustellen und das zu nicht nur zu hinterfragen, sondern sich davon irgendwie auch, nachdem man das betrauert hat, irgendwie auch freier zu machen. Und
ganz kurz nur für die HörerInnen da draußen, magst du mal in zwei Sätzen erklären, worum es in deinem Buch geht? Weil du hast nur über die Hauptperson gesprochen, aber vielleicht so als kleiner Teaser für die Leute, die wissen möchten, worum es da geht, bevor ich dann auf deine Punkte eingehe.
Ja klar, in meinem Roman 7 Sekunden Luft geht es um die Hauptfigur Sela, die wir in 4 unterschiedlichen Jahrzehnten kennenlernen. Beginnt 2017 mit Anfang 30 und Sela nimmt sich eine Auszeit und in dieser Auszeit, die eben auch ja durch eine Unwahrheit oder eine Diagnose stattfinden kann, entblättern sich so, traumatische Erlebnisse, aber auch Schwierigkeiten im familiären Umfeld. Sela ist als Kind einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen, als queeres Kind einer alleinerziehenden Mutter ohne irgendwie Vorbilder. Und genau, am Anfang gibt es irgendwie noch sehr starken Widerstand gegen diese Erinnerung. Aber es gibt dann, genau, also ich muss sagen, je mehr ich irgendwie auch drüber nachgedacht habe, worüber hier wir reden, dachte ich, Gott, das Buch steckt eigentlich voller Brüche, Einschnitte und Verluste. Das Buch ist so ein bisschen in zwei Teile geteilt und es gibt immer wieder Brüche. Und im Abschlusskapitel muss Sela von der eigenen Mutter Abschied nehmen und sich nochmal, ja, wird sich vielleicht nochmal auf eine besondere Art und Weise so mit der Zeitlichkeit der eigenen Biografie und der Endlichkeit bewusst und muss auch von einem Elternteil Abschied nehmen.
Danke dir für den kleinen Recap zu deinem Roman. Aber wie du es gerade schon mehrfach erwähnt hast, dieses Nicht-Vorhandensein von Vorbildern, kann so immens viel ausmachen. Also wenn ich überlege, so mein erstes Coming Out als so, ja, queere Person mit Anfang 20 und dann irgendwie 6, 7 Jahre später, wo ich gecheckt habe, es gibt ja nicht-binäre Personen. Was ist das denn? Und auf einmal klickt so vieles und das resoniert so sehr, wie die Personen nach außen hin sind. Und das ist ja so eine Mannigfaltigkeit an Definitionen gibt, an Handlungsspielräume, an Denkspielräume. Und das ist natürlich dann auch gerade bei sowas Identitätsstiftendem wie die eigene, ja, queere Identität auch einfach so viel ins Wanken lässt. Also du hattest es vorhin angerissen, dass man dann auch hinterfragt, so, wer ist man eigentlich? Und hat man die ganze Zeit eine Lüge gelebt? Und natürlich, was hätte sein können? Welche Wege hätte man einschlagen können? Aber vielleicht auch, welche anderen Trauerpfade hätte man eingeschlagen? Also gerade halt queere Lebensrealitäten hatten natürlich vor 20, 30, 40 Jahren vielleicht noch ein anderes Standing, eine andere Form der Sichtbarkeit, als wir es heutzutage haben. Also wenn ich an meine Jugend denke, wer als queer zumindest in der Öffentlichkeit markiert war, wobei queer gab es ja nicht als Wort, das war dann halt schwul, lesbisch, waren dann im Fernsehen solche Leute wie Hella von Sinn und Dirk Bach, die dann halt eben so als in Anführungszeichen bunte Vögel aufgetaucht sind und alle drumherum dann irgendwie auch, wo man dann gemerkt hat, so okay, die sind außerhalb der Norm, dann hat man noch ein paar andere so unschöne Wörter benutzt. Das war ja aber nicht dieses ganze Spektrum von was könnte sein und vieles war sehr lange natürlich unter der Oberfläche. Und gerade halt diesen Bruch rauszufinden, so okay, da ist ja noch viel mehr und inwieweit gehe ich jetzt dahin? Und auch was du gemeint hattest mit so, wann bin ich da richtig oder wann ist es genug von meiner Gender Appearance, meiner Performance? Was brauche ich nicht? Wie weit kann ich experimentieren? Welche Experimente sind sozusagen irreversibel? Wie sehr ist mein Wunsch nach einem Anführungszeichen Passing? Also kurze Erklärung aus dem Vokabular, Passing umschreibt in meisten Fällen, wie man von außen hin wahrgenommen wird als Person. Und in meisten Fällen geht es darum, auch sehr heteronormativ aufzufallen oder eben nicht aufzufallen und dass man dann halt eben in Anführungszeichen durchkommt mit der Art und Weise, wie man sich kleidet, wie man sich gibt, wie man spricht, Make-up trägt oder nicht trägt, die Gangart und so weiter und so fort. Aber das sind ja auch alles so Sachen, die mit in diesen ganzen Trauerprozess fallen. Also mit dieser Hinterfragung, so wer bin ich, dann auch noch so überlegen, so okay, was mache ich jetzt mit diesen ganzen Gefühlen und was mache ich mit diesen Gefühlen, die sich vor allem erstmal nicht so gut anfühlen. Wie gibt man den Raum, ohne direkt irgendwie in eine Vermeidung zu kommen?
Ich habe mir ganz viele Notizen gemacht, versuche jetzt die mal zusammenzufassen. Also erstmal, was du gesagt hast, genau, in den 90ern die Vorbilder irgendwie Hella von Sinn, bunte Vögel, hast du gesagt. Ich glaube, das funktioniert heute immer noch sehr gut. Also ich glaube, wir müssen uns schon darüber klar sein, dass die Menschen, die sehr erfolgreich sind, die queeren Personen, die sehr erfolgreich sind, nicht alle selbstverständlich, aber auf eine gewisse Art und Weise ist es immer auch etwas, was die Dominanzgesellschaft akzeptiert als Queerness. Wer darf als queere Person Erfolg haben? Wie muss diese Person aussehen? Worüber redet sie? Also ich finde zum Beispiel auch so dieses Angehaltensein als queere Person, immer wieder auch über Queerness im öffentlichen Raum zu reden und auch immer wieder festschreiben zu müssen und zu erklären, ist auch wieder eine Zurichtung auf eine gewisse Art und Weise. Also queere Personen sind queer, aber sie haben auch noch ganz viele andere Interessen und Themen und Identitätsmerkmale. Also es gibt irgendwie auch so einen permanenten Festschreibungsprozess, den ich auch sehr betrauenswert finde im Übrigen. Also zumal, wenn man in der Öffentlichkeit steht, auf die eine oder andere Art und Weise, aber selbst wenn man es nicht tut und im Privaten, es wird immer so eine Klarheit verlangt. Und ich glaube, Nicht-Binarität und Genderqueerness ist etwas, dass ich dieser Klarheit auch entziehen möchte. Also ich finde, es kann einem den Raum geben, erstmal herauszufinden, wo man eigentlich steht. Also, und ich würde mir eigentlich wünschen, dass viel mehr Menschen sich diesen Raum nehmen würden. Also, aber wenn wir alle quasi mit einem Sternchen in der Bezeichnung aufwachsen würden, hätten wir alle irgendwie auch diesen Platz, erstmal herauszufinden, wo genau auf diesem Spektrum männlich, weiblich, wenn man es irgendwie als zwei Enden eines Pfeils oder zwei Pfeile sehen will, wo bin ich da eigentlich? Wo fühle ich mich wohl? Wie sieht das für mich aus? Also auch in queeren Spaces zu sein, hat schon wieder sehr, kann sehr normative Züge auch wieder haben. Also wie habe ich als queere Person auszusehen? Du hast das eben schon auch kurz erwähnt. Ich versuche mir eigentlich, und ich glaube, das ist auch mit, ja, also sehr viel interne Arbeit, aber auch in der Öffentlichkeit immer wieder auch so den Raum zu nehmen, entweder nicht darüber zu reden oder Dinge unbeschriftet zu lassen, weil sie auch sehr persönlich sind und ich als queere Person irgendwie auch nicht permanent in der Öffentlichkeit so mein Persönlichstes besprechen möchte mit irgendwelchen Menschen, genau. Und gleichzeitig ist Sichtbarkeit natürlich total wichtig und so weiter und so fort. Also es findet halt alles gleichzeitig statt und da hat auch alles seine Berechtigung. Und was ich so schön finde an dem, was du beschrieben hast, so man findet die Sachen dann irgendwie so auch nach und nach raus oder kann sie rausfinden. Ich finde das sehr, sehr wichtig, viel mehr über diese Geschichten zu sprechen und die sichtbarer zu machen, weil ich finde, es hat sich in den letzten so 10 Jahren mit der erhöhten Sichtbarkeit, über die ich mich natürlich sehr freue, also Sichtbarkeit von Transpersonen, Sichtbarkeit von nicht-binären Personen, auch so ein Narrativ entwickelt von, ich habe das schon immer gewusst und deswegen musst du das jetzt akzeptieren, so quasi. Oder ich bin einfach so geboren, deswegen musst du das, also kein Shade gegen Lady Gaga, ich liebe Born This Way, aber selbst wenn nicht, also warum muss das die Grundlage dafür sein, dass wir ein Existenzrecht haben, dass ich das schon immer gewusst habe oder dass ich so geboren wurde? Also es gibt ein wunderbares Buch von Travis Alabanza, None of the Above, wo Nicht-Binarität oder Genderqueerness auch gedacht wird als klare Entscheidung. Also ich entscheide mich dazu, das öffentlich zu zeigen und dazu zu stehen und so weiter und so fort. Und es ist auch ein Statement in einer gewissen Art und Weise. Und ich finde es halt, es delegitimiert alle, die, also zu sagen, oder dieses Bild immer wieder abzurufen, ich habe das schon immer gewusst und ich bin so geboren, delegitimiert für mich ein bisschen auch so alle Personen, die das halt später erst rausfinden und die sich vielleicht, keine Ahnung, wenn ich als bisexuelle Cis-Frau mich für eine Beziehung in einer Beziehung mit einer Frau bin, dann könnte natürlich von außen jemand kommen und sagen, warum entscheidest du dich dafür? Ja, und selbst wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, habe ich trotzdem eine Daseinsberechtigung und irgendwie ein Recht auf Leben. Und das ist mir persönlich auch total wichtig. Also, dass man da über diese Biografien irgendwie auch spricht. Und noch eine andere Sache, die du eben gesagt hast, dass es natürlich auch was mit dem Umfeld macht, das eigene Queer Awakening oder Coming Out oder wie man das nennen möchte. Und man natürlich dann auch auf einmal mit der Trauer von außen konfrontiert ist. Zum Beispiel im familiären Umfeld. Aber auch in Freundinnenschaften. Also, ja, die Vorstellung, die andere Leute für einen selber hatten, wie das Leben zu verlaufen hat, wer man zu sein hat, welche Rolle man zu spielen hat. Das fällt dann natürlich alles weg und das ist für viele Menschen sehr schmerzhaft, das auszuhalten. Und ich verstehe diese Trauer von außen. Gleichzeitig ist sie natürlich auch sehr verletzend. Und ja, aber das ist quasi was, wo man damit auch noch mit umgehen muss. Also nicht nur mit der eigenen Trauer, sondern man hat dann auch noch die Trauer oder Wut oder ich glaube sowieso, also dass unter der Wut von vielen Menschen sowieso sehr viel Trauer liegt, aber damit hat man dann auch noch damit muss man sich dann auch noch beschäftigen auf die eine oder andere Art und Weise. Und mit diesen Brüchen dann umgehen. Also es geht ja auch oft mit Verlusten dann einher, wenn Menschen nichts mehr mit einem zu tun haben wollen oder das nicht akzeptieren können und man sich dann selber entscheidet, dass es Zeit für ein Abschied ist.
Absolut. Also so ein bisschen von hinten nach vorne. Ja, wir haben das, glaube ich, immer noch so mit einigen queeren Vorbildern, also wie sie halt nach außen hin wahrgenommen werden. Dass es aber auch dann wieder, und das geht so ein bisschen, glaube ich, einher wie mit bestimmten Identitäten wie Bisexualität, also die Bifeindlichkeit, dass bestimmten Leuten dann auch ihre Queerness abgesprochen wird, weil sie nicht in Anführungszeichen queer genug aussehen. Dass sich dann halt immer mehr Celebrities irgendwie innerhalb des queeren Spektrums verorten. Ich glaube, Miley Cyrus, Demi Lovato. Und die aber nach außen immer noch so, wenn man das so umschreiben kann, in vielen Fällen noch ein sehr heteronormatives Erscheinungsbild haben. Dass dann gleichzeitig aber auch natürlich der Fall sein kann, dass ihnen das dann abgesprochen wird. Oder wie du es am Beispiel der bisexuellen Frau dargelegt hast. Wie wird sie wahrgenommen? Je nachdem, welche Beziehungsperson sie gerade hat und wie diese Beziehungsperson nach außen hin wahrgenommen wird und was das mit ihrer eigenen Identität macht. Und gerade halt auch in Beziehungen, beispielsweise, wenn ich darüber lege, in Beziehungen wenn wir jetzt von binären Beziehungen sprechen, wenn eine der beiden Personen auf einmal sich für eine Transition entscheidet. Und dann halt, das kann natürlich auch immens viel sein, natürlich für die Person, die dann diese Transition durchführen möchte oder durchlaufen möchte, aber auch für die andere Person, was das dann bedeutet, weil das ja dann natürlich auch gegebenenfalls eine Identitätsfrage sein kann, wenn man sich halt erstmal in eine bestimmte Kategorie gelabelt hat, dass es dann heißen kann, okay, bin ich das überhaupt noch, wenn ich dann mit der Person zusammen bin oder was bin ich danach? Und ich finde, dass es aber auch eine gute Frage aufwirft, wozu es so viele Label braucht. Also zumindest nur meine persönliche Ansicht zu dem Thema, dass ich das so mit Labels, also Nicht-Binarität und sowas, dass ich da sehr subtil daran gehe. Klar, an bestimmten Positionen oder in bestimmten Momenten ist es, wie du es gerade selber richtigerweise gesagt hast, ein Standing, ein Statement, was man nach außen hingibt, weiß ich auch aus eigener Erfahrung, weil mich viele Leute auch in der Öffentlichkeit die meiste Zeit noch unter einem anderen Namen kannten und ich dann, weiß ich nicht, so ein bisschen performativ auf Instagram so, hey, das ist jetzt mein neuer Name und ich ändere das überall um. Und das ist natürlich dann halt auch so ein, ne, auch mit sehr viel Ängsten und Sorgen umrissen werden kann. Natürlich dann halt auch mit gegebenenfalls Verlusten. Und gerade halt so in dieser Erzählweise von wie Coming Out stattzufinden haben, wem man sie schuldet. Also es gibt ja auch immer wieder diese Diskurse von Coming Out und Inviting In. Also natürlich da, wenn wir gerade halt in queeren migrantischen Kreisen uns bewegen, aber nicht nur, dass man dann halt auch hinterfragt, so wem schulde ich dieses Coming Out oder wer muss überhaupt davon wissen, nicht nur zu meiner eigenen Sicherheit, aber es ist ja trotzdem eine Information, die jetzt vielleicht doch nicht die ganze Welt zu interessieren hat. Und eben man vielleicht gerade auch in der Öffentlichkeit sich nicht nur zu diesem Thema äußern möchte, was die eigene Queerness ausmacht. Und ich finde, dass gerade halt diese Geschichten, die weniger erfolgreich klingeln, so ja, meine Eltern haben mich akzeptiert und alles war schön. Und natürlich haben wir auch positive Beispiele aus Medien, oder Serien wie Heartstopper etc., wo es dargestellt so, oh, es sollte so sein. Aber dass es dann natürlich auch Angst machen könnte hinsichtlich, was, wenn es nicht so ist wie im Fernsehen. Und das knüpft so ein bisschen an diese Lebensläufe, die du angesprochen hast, dass wir mittlerweile schon so viel queere Lebensrealität haben, die sichtbar ist, die stärker dokumentiert wird als vorher, dass es natürlich dann auch vielleicht einen Druck auslösen könnte, so bin ich queer genug, auch wenn ich, weiß ich nicht, keine CSDs mag, wenn ich da nicht hingehen möchte, bin ich queer genug, wenn ich nicht diese ganzen queeren Serien kenne, Filme schaue, bin ich queer genug, wenn dies, das, jenes. Weil queer natürlich jetzt so allumfassend als Umbrella-Term jetzt hier verwendet wird. Und dass es natürlich auch so sehr viel hinterfragen kann und sehr viel Unsicherheit mitbringen kann, wenn man auch dann diesen neuen queeren Lebensläufen nicht entspricht. Und es ist so ein ständiges Suchen nach, wer bin ich? Und ich finde es sehr gut, dass du auch neben Trauer Wut angesprochen hast, weil das sind beides so Emotionen, die immer noch sehr negativ konnotiert sind, die immer noch häufiger zugeschrieben werden, in bestimmten Kontexten eben auch als zu viel, wie man trauert, wie man weint. Dass man verdrückt man dann so ein, zwei traurige Tränen und erfüllt dann so, und ich habe das letztens erfahren, so ein Sad Girl Chic auf TikTok und sieht man dann immer noch normschön aus oder heult man dann halt wirklich so wie so ein Wasserfall, dass es dann halt auch eher etwas ist, was man medial weniger sieht oder halt auch Wut. Wem wird Wut zugesprochen? Mit wem wird Wut eher assoziiert, positiv als auch negativ? Und was das Spektrum sein kann, wie Trauer sich zeigen kann.
Absolut. Also ich glaube, da bin ich generationstechnisch bin ich noch nicht da angekommen, dass ich Instagram und TikTok in der Öffentlichkeit heulen. Also ich verstehe es, dass es irgendwie ein Ding ist, aber ich es gab doch mal dieses Video, wie Millennials und Gen Z irgendwie unterschiedlich mit Dingen umgehen. Und dass Millennials bei Instagram irgendwie nur die guten Sachen posten und wenn es ihnen gut geht und wenn es ihnen schlecht geht, vergraben sie es tief in sich. Ja, also zu den öffentlichen Debatten wollte ich noch sagen, ich finde das auch, also das ist etwas, was, es gab ja diese Bifeindlichkeitsdebatte jetzt schon mehrfach in den letzten Jahren. Und ich verstehe immer nicht, warum wir uns da, also es gibt wirklich gerade echt dringendere Probleme. Also ich will damit nicht Bifeindlichkeit kleiner machen. Ich will nur sagen, wir haben gerade echt drängendere Probleme und ich bin dann auch manchmal ein bisschen von so den Menschen, die in Debatten sehr laut sind, ein bisschen enttäuscht, dass sie sich dann an sowas aufhängen. So lasst die Menschen doch ihre Sexualität erkunden und ihre Geschlechtsidentität und es geht uns irgendwie auch gar nichts an. Dann, also immer dieser Vorwurf von dem Queerbaiting und so, ich verstehe das natürlich alles und also ich kann das irgendwie nachvollziehen. Aber gerade bei jungen Menschen denke ich auch, lasst die doch erstmal rausfinden, wo die sind. Und es muss für sich vielleicht auch nicht jeder öffentlich bekennen. Und vielleicht beschäftigen wir uns mit dem sehr realen Faschismusproblem, das wir haben, was uns irgendwie dann auch alle über kurz oder lang, manche schneller, manche später treffen wird, anstatt uns jetzt irgendwie darüber aufzuregen, ob der Hardstopper-Schauspieler bi ist oder nicht oder schwul oder ob er hetero ist und uns was vorspielt. Also keine Ahnung. Ich verstehe dann manchmal nicht, wie viel Energie in solche Debatten reinfließen. Genau, und es gibt dann irgendwie auch so einen Zwang, sich zu labeln. Und finde da, ich habe letztens ein Interview gelesen mit einer Person, die bei The L-Word mitgespielt hat. Die Person, die den Transmann gespielt hat. Und da ging es irgendwie auch darum, dass ja irgendwie Geschlechtsidentität irgendwie auch so was war, was mit Playfulness verbunden war. Aber sobald man in die Öffentlichkeit tritt, ist es auf einmal etwas, das mit ganz viel Härte irgendwie auch festgelegt werden soll. Da gibt es dann keinen Raum mehr, vielleicht mal in die eine oder andere Richtung zu schwingen. Und ich glaube auch, es gibt schon ein sehr klares Bild davon, was Nicht-Binarität bedeutet in der Dominanzgesellschaft, wo ich denke, ich weiß nicht, ob, also das stimmt für mich nicht mit dem überein, was irgendwie ich und andere Fans so empfinden oder fühlen. Und zum Namen ändern, ja, das ist irgendwie ganz spannend. Ich hatte ein Gespräch mit FreundInnen, wo es irgendwie auch, da, als das Selbstbestimmungsgesetz gerade umgesetzt wurde, wo dann irgendwie auch so Thema war, muss ich das jetzt machen, damit ich wirklich, so wenn ich mich nicht danach fühle, dann eine Person auch meinte, naja, es heißt doch Selbstbestimmungsgesetz. Also wenn du das nicht möchtest, dann musst du es auch nicht machen, weil es sich vielleicht irgendwie noch gar nicht richtig anfühlt. Also nicht irgendwie die ganze Zeit nach außen zu gucken, was sind jetzt die Punkte, die ich abgehakt werden haben muss, sondern irgendwie nach innen zu gucken, wie fühlt es sich für mich an. Und genau, was du gesagt hast, das ist mit unglaublich viel Wut und Trauer verbunden. Also warum muss ich mich jetzt eigentlich damit beschäftigen? Warum muss ich mich mit einer Gesellschaft auseinandersetzen, die mich ganz anders haben will, aber es fühlt sich für mich nicht richtig an? Oder ich stehe woanders oder ich sehe das anders. Das ist auch etwas, wo einfach sehr viel Zeit reinfließt und in ganz praktische Dinge, also den Namen zu ändern, das öffentlich zu machen. Das ist mit sehr viel Aufregung verbunden. Man weiß nicht, bei mir zum Beispiel, wenn ich auf Veranstaltungen fahre, wissen alle auch im Team, wie sie mich ansprechen im Idealfall, sind die offen. Man bewegt sich ständig in so Räumen, wo man ja irgendwie auch nochmal so eine doppelte Unsicherheit spürt. Räume, die ja eh schon aufregend sind, weil man irgendwie mit seinem Buch zu einer Lesung kommt. Oder ich hatte auch schon Fälle, wo es irgendwie dann hieß, ja, wir wissen jetzt gar nicht, wie wir den Ankündigungstext schreiben sollen, weil man möchte keine Sternchen in den Ankündigungstexten verwenden. Und so, und dann lag die Aufgabe quasi bei mir, diesen Ankündigungstext zu schreiben, wo ich so denke, wie viele hetero-cis-Männer-Autoren müssen das eigentlich machen, ihren eigenen Ankündigungstext schreiben oder irgendwie Formulierungen liefern? Genau, aber jetzt bin ich ein bisschen geschweift. Aber das ist auch etwas, was irgendwie mit viel Wut und Trauer verbunden ist, wo ich denke, ich möchte auch an meinem Schreibtisch sitzen und einfach vor mich hinschreiben, aber ich sitze jetzt hier gerade und schreibe irgendwie einen Ankündigungstext für Veranstalter XY oder werde irgendwie in meiner Begrüßungs-E-Mail für den Abend misgendert oder keine Ahnung. Also das sind ja viele kleine Sachen, die so den Tag über passieren oder passieren können. Und ja, also ich persönlich kann mich da jetzt nicht ganz von frei machen, dass ich das irgendwie total alles locker nehme. Es trifft mich auch nicht alles gleich hart, aber es ist halt, ich bin damit beschäftigt auf die eine oder andere Art und Weise.
Und das nimmt wiederum Zeit ein. Also
ganz genau.
Das ist halt eben die Sache, also wessen Zeit wird als wertvoll genug angesehen, dass dann Leute beispielsweise sagen so, nee, wir schreiben den Ankündigungstext, wir überlegen uns selber was. Und wie du es gerade als Beispiel nanntest, ich weiß jetzt nicht, ob jemals, keine Ahnung, erster Name, der mir eingefallen ist, ob jemals Sebastian Fitzek seinen eigenen Ankündigungstext schreiben muss, I doubt it. Aber das ist ja auch diese ganze Sache, wie fremdbestimmt es ist, womit wir uns beschäftigen, womit wir uns beschäftigen Absolut. Dürfen. Also ist es dann natürlich so eine Ressourcenfrage, was ich alles noch mit auffangen muss und wo ich dann noch zusätzlich nachträglich dafür sorgen muss, dass es mir wieder besser geht. Also wie du auch gerade sagst, Missgendern kann unterschiedlich hart treffen, je nachdem, in welchem Kontext es passiert, durch wen es passiert, wie häufig es am Tag passiert. Das Gleiche natürlich, wenn ich jetzt wieder dieses Thema Neurodivergenz aufnehme. Wie lange spiele ich mit, bis ich dann komplett reizüberflutet bin und dann auch wieder Zeit brauche, mich zu erholen? Und auch diese verlorene Zeit, wenn ich dann beispielsweise auf einem Event war, was mich komplett überreizt hat, was komplett anstrengend war. Es kann schön gewesen sein. Es kann auch schön gewesen sein. Ich habe die nächsten 2 Tage dann zu Hause mit runtergefahrenen, runtergerollten Rollladen sitze und alles ist zu viel und ich muss alles andere absagen. Was dann auch wieder einen Zeitverlust darstellt, weil ich denn die Zeit nicht mit schönen anderen Dingen, mit Freundinnen verbringen kann, während andere Menschen diese Zeitressource anders einteilen können, die halt eben nicht diese neurodivergenten Lebensrealitäten haben. Und das kann so ganz unterschiedlich sein. Jetzt bei so Events gesprochen, auch so in Vorbereitung auf Events, wie gibt man sich, wie viel Zeit braucht man für Präsentationen, für Vorträge? Das ist jetzt bei mir so ein Queermat-Beispiel. Wie muss man sich vorbereiten, wie man zu Events hinkommt? Das kann dann natürlich neben Zeit auch so eine finanzielle Ressource sein, wenn man sagt, so öffentliche Verkehrsmittel gehen gar nicht, viel zu laut, viel zu viel. Dann aber sich ein Auto mieten, natürlich Klima-, Umweltaspekt, aber dann natürlich so eine finanzielle Ressource auch. Und das sind immer solche Gleichzeitigkeiten und immer etwas, was von vorne, von außen auf einen zukommt, mit dem man sich kümmern muss. Und dass einem selber nicht diese Zeit gegeben wird, oder es halt immer so eine, mir fällt nur so ein fancy Wort aus ein, so eine Indifferenz zu, wie alles andere gerade um einen herum passiert und dann der eigene Zeitstrahl, wie er so von links nach rechts geht und wo er andockt, wo er pausiert, wo er komplett aus dem Rhythmus fällt. Und gerade halt auch eben mit diesen Trauerprozessen wieder, um darauf zurückzukommen, wie viel Zeit einem gegeben wird, während man dann trotzdem irgendwie seine Miete bezahlen muss, wie man trotzdem dann irgendwie Freundinnen nicht im Stich lassen möchte. Also wie viel Raum gibt man der eigenen Trauer, wenn vielleicht auch andere trauern? Also wenn es dann vielleicht auch um diese Einschätzung geht, wie viel Raum nimmt jetzt meine Trauer ein im Vergleich zu anderen? Also und dann fängt auch schon wieder dieses Vergleichen an, was du auch schon vorhin gesagt hattest. So man vergleicht die Lebensläufe, was man bis Alter XY erreicht hat, so dieses 30 under 30, was die Leute alles da gemacht haben, ohne irgendwie drauf zu schauen, welche Ressourcen sie hatten, welchen familiären Background sie hatten, welche dies, das, jenes sie alles hatten. Und gleichzeitig steht man dann da und so, kann das nicht gerade mal ein bisschen langsamer gehen? So ich brauche irgendwie gerade einen Moment. Aber dieses so, das Innehalten geht dann einfach nicht.
Absolut. Und das, was du mit den Familien gesagt hast, das ist ja dann auch nochmal, das ist ja auch was, was Menschen, die von Klassismus betroffen sind, auch nochmal krass spüren. Ne? Also gerade wenn man im Kulturbetrieb arbeiten möchte oder Bücher schreiben, Musik machen, was weiß ich. Ich meine, das ist jetzt ein Allgemeinplatz, aber wir haben halt nicht alle die gleichen Startvoraussetzungen. Und das sind auch manche Sachen, die werden Menschen zum Teil nie rankommen, weil sie auch was mit Habitus und wie trage ich meinen Körper durch diese Welt und wie gehe ich durch Räume und so weiter betreffen und wo, genau, also wo man sich einfach klar machen muss, dass man gewissen Abstand einfach nie, das wird man einfach nicht aufholen. Da kann man sich auch, und das ist ja auch das, worum es in beim Thema so queere Zeitlichkeiten geht, also sich dann auch dem zu verweigern und zu sagen, ich folge dieser normativen Logik irgendwie von Zeit und wie mein Leben zu sein hat irgendwie nicht mehr. Und ich habe gestern gerade ein Reel gesehen, da ging es irgendwie darum, da gab es so einen Tipp an neurodivergente Personen, sich einfach jeden Morgen zu sagen, ich bin neurodivergent, ich erlebe Zeit anders, ich brauche auch mehr Zeit für Dinge und so starte ich heute in den Tag. So, jeder Tag ist anders. So manche Leute, die dann einem sagen, ja, du brauchst eine Routine und es muss so und so und so sein. Genau, oder was ist daran so schwer, ein Zugticket zu buchen? Genau, also diese Rückmeldung bekomme ich zum Teil auch, also gerade von Leuten, die mich irgendwie neu kennenlernen und sich das dann irgendwie immer gar nicht vorstellen können, dass etwas gleichzeitig schön sein kann, mit Freunden zusammen sein, bei einer Residenz zu sein, auf einer Veranstaltung von einem eigenen Buch zu sein und man trotzdem auf gut Deutsch Blut und Wasser schwitzt, sich extrem nochmal auf eine andere Art und Weise vorbereiten muss, nachbereiten muss im Sinne von, genau, sich ausruhen, Zeit für sich finden, die einem dann am anderen Ende irgendwo wieder fehlt für andere Dinge. Also genau, wie viel, in Anführungsstrichen, schaffe ich dann so an meinem Tag oder auch in meinem künstlerischen Leben. Und ich glaube wirklich, dass so sich der eigenen Biografie irgendwie freundlicher zu wenden, anstatt irgendwie sich daran zu orientieren, wie so andere Leute Lebensläufe laufen, dass das schon irgendwie ein guter Schlüssel sein kann, mal so seinen eigenen Rhythmus zu finden. Und man lebt halt nicht andere Leute Leben, trotzdem ist man die ganze Zeit damit konfrontiert, wie es zu sein hat.
Ich habe tatsächlich gestern mit einem Freund darüber gesprochen, wie man als neurodivergente Person so einen Überblick sich verschafft, weil ich zumindest immer wieder so, also ich benutze das Wort genauso, wie ich es meine, dass ich mich selber gaslighte und sage, oh, vielleicht ist ja gar nicht so schlimm. Ich mache einfach ganz viele Listen und ich mache Journaling und ich mache dies, das, jenes und ich dokumentiere das alles, was ich mache und dann vielleicht setze ich das so in Relation und vielleicht ist mein Leidensdruck gar nicht so schlimm. Und dann habe ich mit dem Freund gesprochen, so ja, aber vielleicht ist es dann halt auch so wie in anderen Fällen, dass man das erst im Burnout merkt, dass es dann gar nicht mehr geht und dann ist halt wirklich so, dann reichen auch 2 Erholungstage nicht, sondern dann ist halt wirklich alles erstmal auf Pause. Und auch diese Tatsache, dass man sowas machen muss, also dass es auch diese Tipps gibt für neurodivergente Menschen. Mach Listen, To-Do-Listen. Es gibt bestimmte Apps, wo man sich ganz viele Aufgaben und To-Dos und sowas setzen kann, je nachdem, was natürlich einem helfen soll. Aber das kostet ja auch alles Zeit. Also die Zeit, in der ich mich beschäftige, so eine To-Do-Liste zu erstellen oder mir aufzuschreiben, was ich alles heute gemacht habe und das wirklich so akribisch klein von, ich habe die Wäsche runter in den Keller gebracht, ich habe die Waschmaschine eingeschaltet, ich habe die Wäsche hochgeholt und ich habe die Wäsche tatsächlich aufgehangen. Und das sind ja dann schon so 4 Arbeitsschritte gewesen, was halt für einige Leute ja auch schon immens viel sein kann in dem ganzen Alltag. Aber ja, es frisst einem Zeit und dann noch dieses ganze Journaling und was man da noch alles machen muss. Und
aber ich versuche mir immer zu sagen, dass nicht um die eigene Neurodivergenz wissen oder nicht um die eigene oder die eigene Queerness unterdrücken, kostet, glaube ich, doppelt so viel Zeit.
Ja, absolut.
Für die ganze Zeit, die man, also bei all der Trauer, oder es ist vielleicht mein Weg, mit der Trauer umzugehen, mit zu sagen, dass, also die erstmal natürlich zuzulassen und das auch zu akzeptieren und aber gleichzeitig auch zu sagen, so wie man früher gelebt hat, in diesem Unwissen oder Unklaren, das hat auch sehr, sehr viel Zeit und Energie gefressen. Das war aber so die Normalität und sich aus dieser vermeintlichen Sicherheit irgendwie rauszugraben und in so eine neue Normalität reinzufinden, das braucht ja tatsächlich einfach auch wieder sehr viel Zeit.
Und vor allem vor solchen Diagnosen, wie viel Zeit man damit verbringt, alles andere auszuschließen oder sich halt irgendwie zu denken, so okay, die anderen machen das so auch, sind auch ständig irgendwie auf Partys, die mögen auch alle diese ganzen reizüberfluteten Sachen, dann muss ich das ja auch mögen und vielleicht liegt es an irgendwie. Und dann kommen natürlich halt auch solche negativen Coping-Mechanismen, die dann noch mit reinkommen, also von Konsummissbrauch.
Absolut, ja.
Und das kann ja natürlich weiterführen werden, von natürlich halt, wenn wir jetzt von Drogen sprechen, von Essen, also Thema Essgewohnheiten, zu viel, zu wenig, Sport oder andere halt suchtfördernde Verhaltensweisen, die ja auch eben nur zeigen, dass man irgendwelche Symptome, ein Stichwort, die eigene Unzufriedenheit, das Unwohlsein, das Nichtwissen, dass die Verzweiflung, die Trauer irgendwie unterbinden soll, damit man irgendwie auf diesen Alltag klarkommt, aber es halt nicht die Ursache klärt, so okay, warum ist es so? Und dass es natürlich halt eben an fehlenden Vorbildern liegen kann. Also wenn ich auch gerade halt überlege, Thema Queerness, Thema Neurodivergenz, klar, sicherlich hat es zu großen Teilen geholfen, dass wir diese Sichtbarkeit haben, auch wenn sie natürlich in mancher Hinsicht gerade halt auch fürs Social Media zusammengeschnitten sehr plakativ sein kann, sehr missinformativ, sehr allgemein aufgefächert. Da hatte ich auch zuletzt ein Buch gelesen, digitale Diagnosen, die dann halt auch darüber gesprochen haben, dass teilweise halt eben Social Media Kacheln für bestimmte neurodivergente Themen so aufgeschwemmt formuliert sind, dass besonders viele halt sich damit angesprochen fühlen, obwohl es auch einfach heißen könnte, so okay, Personen, die absoluten Stress empfinden, natürlich kann es sein, dass sie vergesslicher werden. Natürlich kann es sein, dass sie alles stehen und liegen lassen und dass das natürlich dann damit einhergeht, dass es natürlich an Leute anknüpft, die gerade auf der Suche sind, weil sie halt ihr Leben lang irgendwie so diese Gehetztheit hatten, dieses sich falsch gefühlt haben. Und gleichzeitig aber, dass es dann natürlich auch andere Leute abgreift, wo es einfach vielleicht nicht deren Weg ist, der sich aber so anfühlt. Also dass man dann halt ne, natürlich auch, gerade wenn man sich in kurz vor Diagnosen, die ja auch natürlich so ein Konstrukt sind, aber sich kurz vor Diagnosen beschäftigt, hatte ich mit vielen Leuten das Gespräch, und was ist, wenn ich durchfalle? was ist, wenn ich durch den Diagnostiktest durchfalle, und was bin ich denn dann, wenn die Diagnostik sagt, so, sie haben das nicht. Oder sie sind so ganz kurz drunter, aber sie haben das offiziell nicht. Weil es natürlich dann so, gleichzeitig, wenn wir natürlich hinterfragen, was Labels einem bringen können, Labels natürlich halt auch eine Sicherheit geben, so, das bin ich, so guckt mich an, dazu gehöre ich. Oder gerade halt bei chronischen Erkrankungen, bei Neurodivergenz, dass man weiß, das hat einen Namen, das war nicht mein Fehler, sondern ich bin einfach so geboren und das gehört einfach dazu. Und die Strukturen, die Gesellschaft sind das Problem und nicht ich, dass ich nicht irgendwie darauf klarkomme, zu welchem Tempo das alles um mich herum passiert.
Ja, oder bezüglich Autismus, mein Gehirn funktioniert einfach auf eine andere Art und Weise. Also absolut. Also wir haben jetzt auch sehr viel über so Neurodivergenzdiagnosen gesprochen, aber ich finde es auch nochmal wichtig dann zu betonen, einfach gerade wenn man dann auch so lebensbedrohliche Diagnosen bekommt, ist auch nochmal, also krank sein in dieser Gesellschaft ist einfach ein Fulltime-Job. Und gerade wenn man dann alleine ist und nicht das Netz hat, sowieso nochmal verstärkt betroffen. Und was all das für mich auch verbindet, ist so, dass wir vielleicht auch lernen müssen, so eine neue Form von Care lernen müssen, also wie wir uns selber so um uns kümmern, weil das ja auch etwas ist, womit die meisten von uns eher nicht aufgewachsen sind, sondern durch so kapitalistische Verwertungslogik arbeiten, funktionieren, machen. Und das betrifft natürlich marginalisierte Personen nochmal doppelt und dreifach. Sich irgendwie Care-Strukturen zu schaffen, das man auch wieder selber machen muss, sich Verbindungen zu schaffen, Wissen aneignen, um irgendwie überhaupt nur klarzukommen und überhaupt Teil davon zu sein. Und Diagnosen, ja. Also tatsächlich beschäftige ich mich gerade für mein zweites Buch sehr viel mit so Diagnostik. Und das ist natürlich auch abhängig von der Gesellschaft, in der wir leben. Also eine Diagnose kann für mich persönlich eine totale Erleichterung sein. Aber ja, wenn man sich anguckt, wie mit Menschen mit Behinderungen in anderen Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts umgegangen wurde, was für Konsequenzen Diagnosen auch haben konnten. Ich finde das auch total wichtig mitzudenken. Also sehen wir ja jetzt ja auch durch die politische Entwicklung gerade in Deutschland, auch mit dem Selbstbestimmungsgesetz, das auf der einen Seite eine totale Befreiung ist und auf der anderen Seite man in Anführungsstrichen aktenkundig ist und was das für Konsequenzen haben kann. Also es ist halt auch alles immer so sehr abhängig davon, in welchen politischen Verhältnissen wir leben, wie viel Befreiung so eine Diagnose auch bedeuten kann. Aber klar, also im Hier und Jetzt würde ich auch sagen, das ist einfach es kann einem einfach einen Schlüssel geben, sich zu verstehen und sich die Care zukommen zu lassen, die halt notwendig ist, um als neurodivergente Person in dieser Gesellschaft überhaupt bestehen zu können.
Ich würde ergänzen, nicht nur als neurodivergente Person, sondern in allen anderen nicht heteronormativen Spektren. Absolut. Was es dann natürlich dann auch durch intersektionale Begebenheiten, dass er natürlich dann nochmal anders wirken lässt und natürlich auch wieder andere zeitliche Ressourcen zulässt, aber auch beispielsweise Care-Möglichkeiten. Also wer kann sich Care in Anführungsstrichen leisten, in Form von was für ein Netzwerk hat man, wer kümmert sich um einen, wie viel Zeit haben die anderen Menschen um einen herum? Wenn man sich dann in mehrfach marginalisierten Communities bewegt, dann kann es natürlich auch nochmal sein, dass es ganz anders läuft als vielleicht in gemischten Bubbles, wo man vielleicht mit anderen Leuten zu tun hat, die sehr viele Freiheiten haben, die dann auch natürlich dann halt anders Care auffangen können. Und was mir auch jetzt noch einfällt, weil ich letztens darüber viel gelesen habe, wenn man aber auch dann gleichzeitig zu Care verpflichtet wird, also wenn ich überlege halt Kinder, Jugendliche, die sich dann halt um Elternteile oder Familienmitglieder kümmern, die auf Care angewiesen sind und dann vielleicht aus finanziellen Ressourcen oder anderen Ressourcen, bürokratischen Fallstricken, es nicht möglich ist, einen Anspruch zu erheben auf Care-Unterstützung, was dann auch wieder Zeit nimmt. Und natürlich die ganze Frage, die sich mir immer wieder stellt, auch in Hinsicht dieser ganzen Lebensläufe, die wir jetzt beschrieben haben, auf die wir immer wieder einhergegangen sind, was sind Besonderheiten oder Auffälligkeiten, was sind Problematiken durch mediale Berichterstattung, durch mediale Betrachtung, durch Labeling von außen oder dem Zwang an Labels, wie man dann dennoch diesen Weg zurückfindet und jetzt auch tatsächlich durch dieses Gespräch, muss ich immer wieder an deinen ersten Roman denken. Wie findet man diese Zeit zu trauern? Große Frage.
Ja, wie findet man diese Zeit? Das wüsste ich auch gerne. Ich kann diese Frage, glaube ich, wenn nur sehr persönlich oder auf mein Schreiben beantworten, weil das natürlich sehr individuell ist. Ich habe mich lange gegen das Trauen gewehrt, glaube ich. Ich glaube, das hat mich auf eine gewisse Art und Weise auch vom Schreiben abgehalten. Also auch wenn das kein autobiografischer Roman ist, gibt es natürlich Aspekte dieser Biografie der Figur, die mit mir sehr viel zu tun haben, was zum Beispiel Verluste angeht und Brüche. Und diese Verluste und Brüche überhaupt zu betrauern, dem habe ich mich ganz lange verwehrt. Wahrscheinlich auch aus Selbstschutz oder weil ich es nicht besser wusste. Ich sage auch deswegen, dass es irgendwie individuell ist, weil ich glaube, manche Leute kommen auch zurecht damit, sich mit ihrer Trauer nicht auseinanderzusetzen. Die leben ihr Leben und das ist dann vielleicht nicht das Leben, das ich leben möchte, aber sie leben ihr Leben damit und es ist okay. Für mich, ich habe in den letzten 10, 15 Jahren gelernt, dass Trauer irgendwie auch Raum braucht, weil sie sich sonst an anderer Stelle Raum nimmt, die ich dann gar nicht mehr, ich will nicht sagen kontrollieren, weil sie sich Raum nimmt, die sich so vollkommen unkontrolliert dann zeigt. Also zum Beispiel hast du schon gesagt, Alkohol, Wutausbrüche und so weiter und so fort. Es gibt eine Reihe an Dingen, die irgendwie passieren können, wenn man sich mit seiner oder die man machen kann, wenn man sich mit der eigenen Trauer nicht auseinandersetzt. Und ich glaube, es ist unabdingbar, dem irgendwie Raum zu geben und sich den Raum zu schaffen. Und ich glaube, ein bisschen habe ich auch mit dem Buch mir Raum zum Trauern geschaffen, auf meine ganz eigene Art und Weise. Und wie man das macht, ich glaube, der Weg hin zur Trauerarbeit ist für jeden sehr individuell. Ich glaube, es ist unabdingbar, sich Hilfe zu suchen und Hilfe anzunehmen und sich Menschen zu öffnen, bereit zu sein, diese Tränen auch alle zu weinen, die so in einem stecken.
Luca, ich danke dir herzlich für deine Worte und deine Zeit heute.
Ich danke dir dafür, dass du uns diesen Raum aufgemacht hast. Dankeschön.
Das war Trauerschatten, der Podcast über Trauer, Verlust und das Leben danach. In eigener Sache. Dieser Podcast ist selbst produziert und finanziert. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung auf der Plattform deiner Wahl. Damit hilfst du, dass der Podcast mehr Menschen erreicht. Falls du den Podcast finanziell unterstützen möchtest, findest du den Link zu Steady in den Shownotes. Jeder Beitrag hilft dabei, die laufenden Kosten zu decken. Idee, Redaktion und Produktion: Samson Grzybek. Idee und Cover: Jana Rodenbusch. Sounddesign und Kompositionen: Jin Bali.